Herzlich willkommen zum Podcast Verdauungscouch und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, dem Verdauungscouch Spezial. Für dieses Spezial, da haben wir eure Fragen gesammelt und werden in den verschiedensten Folgen die Fragen fundiert beantworten. Freut euch also auf großartige Einblicke. Schön, dass ihr dabei seid beim Verdauungscouch Spezial. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und die heutigen Fragen, die drehen sich mal um das Thema Reizdarm. Die erste Frage, die wir beantworten wollen, heißt: Wie können wir uns sicher sein, dass wirklich ein Reizdarm vorliegt und dass keine übersehene ernsthafte Erkrankung vorliegt? Jochen, was meinst du dazu?
Das ist ein berechtigtes Interesse vor allen Dingen der Patienten, die ja die Sorge haben, dass sie eine ernsthafte Erkrankung haben und oft auch nicht verstehen, warum Befunde normal sein können, obwohl sie so starke Beschwerden haben. Für mich gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Erstmal der zeitliche Verlauf. Wenn so etwas schon lange läuft, ohne dass Alarmsymptome wie zum Beispiel Gewichtsverlust auftreten, dann ist es schon mal eher unwahrscheinlich, dass was Ernstes dahinter steckt. Es kommt auch darauf an, wie alt die Patienten sind. Beim älteren Menschen denkt man eher daran, dass was Organisches sein könnte, was man eventuell übersehen hat. Wenn das ein jüngerer Mensch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit a priori geringer. Und dann müssen wir natürlich in solchen Fällen eine Ausschlussdiagnostik machen. Das heißt, zielgerichtet die Organe untersuchen auf ernsthafte Erkrankungen, die für diese Beschwerden verantwortlich sein können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den wir machen können, denn mit der Diagnose kommen wir dann letztendlich auch zur vernünftigen Therapie. Ganz wichtig ist auch, dass man die Beschwerden im Verlauf kontrolliert, dass man die gesamten körperlichen Funktionen im Blick hat, um im Nachhinein nicht irgendwelche negativen Entwicklungen zu übersehen. Das ist aus meiner Sicht der Ansatz, wie man das doch zuverlässig ausschließen kann, dass eine ernsthafte Erkrankung, eine ernsthafte organische Erkrankung, die möglicherweise das Leben bedroht, dahinter steckt.
Martin, dann würde ich jetzt mal die nächste Frage an dich richten. Was würdest du denn tun, wenn du jetzt selbst an einem Reizdarmsyndrom leidest? Und du bist ja Experte. Was würdest du denn selbst tun?
Das finde ich eine wichtige Frage, weil es im Prinzip da schon dazu überleitet, dass das Reizdarmsyndrom ja eine Erkrankung ist, wo tatsächlich der Betroffene sehr, sehr viel selber in der Hand hat. Der kann ja tatsächlich sehr viel selber tun. Und unsere Leitlinie spricht ja auch davon, dass wir als Ärzte eigentlich so ein bisschen die Eigenverantwortlichkeit anstoßen sollen. Und ich sage immer, damit man für sich selber eigenverantwortlich sozusagen agieren kann, möchten wir zum einen mit dem Arzt zusammen definieren, ob es wirklich ein Reizdarmsyndrom ist. Also die Diagnose, die soll sicher stehen. Und wenn die dann steht, ja, dann ist der Arzt sozusagen nur noch ein Ideen- und Hinweisgeber, aber dann würde ich die Initiative ergreifen und mir ein Buch holen. Ja. Ich würde das nicht im Internet machen, da ist zu viel Information, die schwer zu werten ist. Ich würde mir ein solides Buch holen, idealerweise von einer Fachperson. Da gibt es verschiedenste auf dem Markt. Mich einfach mal damit beschäftigen. Wie funktioniert mein Bauch? Wie funktioniert mein Reizdarm? Und jeder Reizdarm ist anders. Und beim Lesen eines solchen Buches, da würde mir dann sofort auffallen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Ja, weil es gibt dann sozusagen Menschen, da spricht der Reizdarm sehr, sehr gut auf Ernährung an. Und es gibt Menschen, da spricht der Reizdarm wenig bis gar nicht auf Ernährungsumstellungen an. Und die Standardernährung ist dann oftmals die FODMAP-reduzierte Ernährung. Die kann man dann ausprobieren. Das probieren auch viele aus und es ist bei vielen erfolgreich. Aber es gibt auch Einzelfälle, die auf andere Kostformen oder auf andere einfache Auslassdiäten sehr gut ansprechen. Was in solchen Büchern dann auch ganz klar hervortritt, dadurch, dass es eigenverantwortlich ist und das Nervensystem eine Rolle spielt, naja, ich würde dann schon aktiv überlegen, wo stresse ich mein Nervensystem und wie kann ich es entlasten. Das fällt so ein bisschen unter Mind-Body-Maßnahmen oder Stressmanagement und da ist jeder ein anderer Typ. Manche wollen eher was Meditatives, Entspannendes, also ich kann Meditationen anhören oder eine progressive Muskelrelaxation machen, um mich zu entstressen. Ich kann aber auch spezifischeres wie autogenes Training oder Darmhypnose anwenden. Ich kann aber auch mich einfach mal hinsetzen und überlegen, wo bin ich im Leben gestresst? Wie kann ich das ändern? Was für Parameter kann ich an meinem persönlichen Leben am Alltag ändern, damit ich nicht so gestresst bin? Was auch sehr wichtig ist, im Prinzip, wir sitzen alle sehr gern rum, ja. Wir sitzen am Arbeitsplatz, wir sitzen abends, wir sitzen beim Essen, das ist auch gut so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns bewegen sollen. Ein Körper, der rastet, der rostet. Also regelmäßig spazieren gehen, das würde ich dann sofort einbauen und ich verrate es an der Stelle. Das mache ich ohnehin schon. Ich gehe mehrfach die Woche spazieren. Wenn diese Maßnahmen so nicht greifen, dann würde ich auch mal zu anderen Dingen sozusagen über den Tellerrand schauen, die Symptome so ein bisschen dokumentieren. Manchmal ist man sich gar nicht so sicher, was sind eigentlich meine Symptome, wann treten sie auf? Und idealerweise macht man das dann auch gleich mit einem Tagebuch, einem Ernährungssymptom-Tagebuch zusammen. Da kann ich erfassen, was esse ich, wie esse ich es, wie habe ich es zubereitet, aber auch an welcher Geschwindigkeit und Essqualität esse ich es und was macht mir dann Beschwerden. Ich persönlich würde erst dann an vierter Stelle oder an fünfter Stelle dran denken, dass ich jetzt Präparate brauche. Wir erlernen alle viel zu schnell im Leben, dass es einfach ist, eine Tablette einzuschmeißen und dann das größtmöglichste Gesundheitsgefühl zu haben. Aber das ist gerade beim Reizdarm keine der ersten Maßnahmen. Das sind, glaube ich, die Schritte, die ich jetzt mal ergreifen würde. Und dann habe ich für dich die nächste Frage, Ahmed. Ist der Reizdarm eigentlich heilbar oder geht es nur darum, die Symptome zu kontrollieren?
Ja, ich glaube, die Antwort kann man erstmal ganz klar beantworten mit, der Reizdarm ist in vielen Fällen nicht heilbar. Das ist aber sicherlich vielleicht auch in dieser Folge die negativste Botschaft, die man aber jetzt nicht einfach nur so stehen lassen kann, weil, und du hast es ja schon in deiner Frage mit angesprochen, wir können eine Menge tun. Wir können eine Menge tun, Ernährung, Medikamente und andere Dinge, mit denen wir im Grunde genommen die Symptome kontrollieren können. Also wir können die Symptome deutlich reduzieren und damit auch die eingeschränkte Lebensqualität wieder normalisieren. Und das ist im Übrigen auch das alleinige Therapieziel beim Reizdarmsyndrom, das ist die Symptomkontrolle. Die Symptomreduzierung, aber nochmal, die Patienten werden im Laufe ihres Lebens nur in einem geringen Anteil die Symptome verlieren, also ihren Reizdarm verlieren. Die meisten werden chronisch Probleme haben und selbst wenn man nichts tut, gibt es ein Auf und Ab der Beschwerden. Das heißt, es gibt auch Phasen im Leben, da ist man sehr symptomarm und dann gibt es Phasen, da hat man mehr Beschwerden. Das hängt dann auch mit Stress zusammen, aber nicht nur. Und insofern gibt es ein Auf und Ab der Beschwerden. Und das ist im Übrigen auch der Grund, dass wir die Medikamente nicht dauerhaft geben, weil es eben auch Phasen gibt, in denen Patienten wenig oder kaum Beschwerden haben. Und deswegen macht natürlich auch eine Dauertherapie keinen Sinn. Und sie macht erst recht keinen Sinn, wenn wir eigentlich keine Heilung erzielen. Jochen, die nächste Frage, die immer wieder an uns gestellt wird, wenn Patienten sich bei uns in der Praxis vorstellen, insbesondere mit dem Hinweis, ich vertrage doch gar nichts, also an Nahrungsmitteln. Und insbesondere gibt es einen Tag, da vertrage ich Lebensmittel und an einem anderen Tag funktioniert das gar nicht. Was ist denn da der Grund?
Das ist eine extrem gute Frage, die natürlich auch viele Patienten beschäftigt. Das ist zunächst mal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass es nicht das Lebensmittel per se ist oder das Nahrungsmittel per se ist, was die Probleme auslöst. Denn wenn ich eine echte Nahrungsmittelunverträglichkeit habe, die definiert ist durch irgendwelche Mangelerscheinungen, zum Beispiel Laktoseintoleranz, was jeder kennt, dann gibt es eben eine gewisse Grenze eines Nahrungsmittels und wenn die überschritten wird, dann kommen reproduzierbar die Beschwerden. Und das ist beim Reizdarm charakteristischerweise eben nicht der Fall. Mal verträgt man etwas, mal verträgt man etwas nicht. Und das kann man sich durchaus erklären durch die Empfindlichkeit der Darmnerven. Die ist eben von Tag zu Tag unterschiedlich. Die hängt von Einflüssen ab, die zum Beispiel auch psychische Einflüsse sind. Das können eben auch unterschiedliche Dehnungszustände des Verdauungstraktes sein. Also das ist keine Konstante. Und das kann dazu führen, dass an manchen Tagen eben eine Reaktion auf ein Lebensmittel stattfindet und an anderen Tagen letztendlich nicht. Für mich ist es immer ein klarer Hinweis darauf, nicht das Lebensmittel ist das Problem, sondern der Reizdarm ist das Problem. Kombinationen von Lebensmitteln können eine große Rolle spielen, wenn man bestimmte Dinge, die vielleicht insgesamt schwer verdaulich sind, dann noch kombiniert in Mahlzeiten oder auch mit Flüssigkeiten zu sich nimmt, dann kann das Beschwerden schon mal stärker ausbringen, als wenn man die einzelnen Komponenten zu sich nimmt und tatsächlich dann weniger Beschwerden verspürt. Beispielsweise, ich nehme verschiedene Kohlenhydrate zu mir, wo vielleicht Laktose viel drin ist, wo blähende Dinge drin sind, wo viel Fructose drin sind, dann kann das vielleicht Beschwerden auslösen an dem Tag. Also wenn ich nur mich auf ein Nahrungsmittel oder ein Nahrungsmittel, das ich als unverträglich ansehe, begrenze. Stress, das hatte ich eben schon gesagt, beeinflusst das Ganze. Das hat etwas damit zu tun, dass die Steuerung unseres Verdauungstraktes und letztendlich auch die Interpretation der Reize, die aus dem Verdauungstrakt kommen, vom Gehirn aus erfolgt. Und wenn ich auf das Gehirn Einflüsse habe, von außen kommende Einflüsse, wie zum Beispiel Stress, wie psychische Belastungssituationen, viele kennen das ja. Ich habe eine Prüfung vor mir und kriege auf einmal Durchfall. Das zeigt ja diese Verbindung zwischen Kopf und Hirn. Dann kann das natürlich auch die Wahrnehmung beeinflussen, ob ich ein Nahrungsmittel jetzt vertrage oder nicht vertrage. Eine weitere Rolle spielt das Darmmikrobiom. Die Bakterien und auch andere Mikroorganismen, die wir im Verdauungstrakt haben, die verstoffwechseln ja viele unserer Nahrungsmittel, die wir zuführen, insbesondere natürlich Kohlenhydrate. Und das Darmmikrobiom kann durchaus sich verändern. Das ist keine Konstante bei jedem Menschen, sondern sie hängt ab von der Ernährung. Sie hängt auch noch ab von möglichen anderen Einflüssen. Vielleicht hat auch mal ein Antibiotikum genommen. Also das Darmmikrobiom ist keine individuelle Konstante, sondern da gibt es große Unterschiede im Tagesverlauf und abhängig von vielen anderen Faktoren. Und das beeinflusst die Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Die Tagesform unseres Nervensystems, auch das kann eine gewisse Rolle spielen. Der gesamte Verdauungstrakt wird letztendlich über das vegetative Nervensystem reguliert und das ist vielleicht mal mehr aktiv oder vielleicht auch mal weniger aktiv und das kann sich eben auswirken am Verdauungstrakt. Vom Herzen kennt das jeder her, wenn ich irgendwo Einfluss von außen habe und das vegetative Nervensystem wird aktiviert, dann habe ich auf einmal einen schnelleren Pulsschlag. Sowas habe ich im Darm nicht, aber das kann natürlich sein, dass dann bestimmte Grenzen im Darm überschritten werden, die dann zwangsläufig zu Symptomen führen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Erklärungen dafür, warum man mal etwas besser und mal etwas weniger gut vertragen kann. Meistens ist es keine echte Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das ist die Botschaft, die man daraus ableiten kann. Martin, wenn ich jetzt die Diagnose eines Reizdarms habe, muss ich mich mein Leben lang einschränken oder gibt es realistische Chancen auf Beschwerdefreiheit?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil so richtig gute Daten haben wir nicht, wie viele Menschen beschwerdefrei werden. Ich habe sozusagen viel Erfahrung in meinen Sprechstunden. Ich kann sagen, ja. Also es gibt realistische Chancen, dass man irgendwann wieder beschwerdefrei ist. Ein Großteil der Patienten aus meiner Sicht haben die Beschwerden zwar eine Zeit lang, aber irgendwann ist der Spuk wieder vorbei. Und diese Frage, was definiert, wann der Spuk wieder vorbei ist, hängt auch ein bisschen daran, wie schwer das eigene Symptomenbild ist und wie schnell man letztendlich mit den richtigen Maßnahmen auch wieder in Schwung kommt. Gerade bei Ernährungsumstellungen, da sind Menschen oftmals sehr verzweifelt, nahezu katastrophisierend, ich weiß nicht mehr, was ich essen soll und schränken ihre Ernährung teilweise massivst ein. Und gerade diese Dinge sind ja gar nicht erforderlich, sondern in der Reizdarmtherapie lernt ja der Körper wieder, wie er Dinge essen kann. Es ist ja so, das Reizdarmsyndrom geht bei vielen Menschen irgendwann los. Das heißt, der Körper konnte ja mit Essen umgehen. Er konnte beschwerdefrei leben. Und dann möchte man, dass wieder aufhört. Das heißt, dadurch, dass der Körper es ja schon konnte, muss man eigentlich nur wieder wecken, wie hat das vorher gemacht. Und das ist ein Grund, wieso unter anderem Verfahren wie Psychotherapie so hilfreich sind, weil die hilft dabei, zum Beispiel durch Expositionen, dieses Wecken, wie der Körper vorher schon kompetent war. Das heißt, gerade im Bereich des Essens kommt man doch sehr gut wieder in die Normalität hinein. Und ähnlich ist es mit den Beschwerden auch. Ja? Die Schmerzen sind teilweise abhängig von dieser Überempfindlichkeit, aber die Überempfindlichkeit hat auch viel mit Lernen zu tun. Das sind sozusagen fehlerlernte Empfindungsmuster, fehlerlernte Reflexmuster, die man sich durch die geeigneten Maßnahmen sozusagen wieder entlernen kann. Ja, was man sozusagen falsch lernen kann, kann man auch wieder richtig lernen. Das heißt, wenn man diese Gewissheit hat, dann ist man auch sehr viel ergebnisoffener und kann sich sehr viel mehr auf die Maßnahmen stürzen. Was man auch lernen möchte um sozusagen in die Beschwerdefreiheit hineinzukommen, ist die Akzeptanz, dass unser Leben, unsere normale Verdauung natürlich schon in gewissem Maße schon ein Grummeln im Bauch auch immer mal wieder macht. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich Sauerkraut esse. Mit Sauerkraut hat der größte Teil von uns plötzlich einen sehr viel weicheren Stuhlgang und muss viel pupsen gehen. Und das ist ja im Prinzip die akzeptierte Normalität. Und beim Reizdarm verschiebt sich oftmals diese Grenze durch die Hypersensitivität und die erhöhte Aufmerksamkeit in die Symptome. Und wenn man das sozusagen wieder zurückstellen kann und da ist viel eigenverantwortlich mit dabei, ja, dann gibt es ganz realistische Chancen auf Beschwerdefreiheit. Achmed, was unterscheidet denn eigentlich den klassischen Reizdarm von Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Da wird in den Sprechstunden ja oftmals beides in ein Boot mit hineingesetzt.
Ja, und das ist auch eine gute Frage. Und im Alltag verwischen diese Grenzen häufig und wir haben Überlappung. Und es ist natürlich so, dass ein Reizdarmsyndrom häufig mit Nahrungsmittelunverträglichkeit einhergeht. Das heißt, wenn ein Reizdarm nicht gut eingestellt ist, dann werden Dinge, die ich esse, einfach nicht gut vertragen. Und wenn man den Reizdarm dann sehr gut einstellt, dann vertrage ich wieder viel mehr. Wir haben es in einer vorherigen Frage auch im Detail auch besprochen, dass mal Lebensmittel vertragen werden und mal nicht. Es gibt aber natürlich die klassischen Unverträglichkeiten im Bereich der Nahrungsmittel. Und da ist im Grunde genommen allen voran die Intoleranz gegenüber zum Beispiel Laktose. Also Laktoseintoleranz macht ja oder haben in der Bevölkerung etwa 10%. Und wenn dann laktosereiche Mahlzeiten zu sich genommen werden, dann verursachen die natürlich Beschwerden, Blähung, Bauchschmerz, Durchfall. Und wenn dann letztlich laktosearme Kost oder umgestellt wird auf laktosearme Kost, dann reduzieren sich die Beschwerden deutlich und dann ist es eine Laktoseintoleranz im klassischen Sinne und kein Reizdarmsyndrom, obwohl natürlich Reizdarm ist häufig, Laktoseintoleranz ist häufig und deswegen kommt auch beides natürlich gemeinsam vor. Das darf man auch nicht vergessen. Und wir können natürlich durch Atemteste, und das machen wir gerade in der Diagnostikphase, versuchen, dieses zu unterscheiden und diese Intoleranzen nachzuweisen, die Ernährung daraufhin auch einstellen. Und dann erleben wir es häufig so, ja, es gibt eine Besserung der Beschwerden, aber es gibt noch Restbeschwerden. Und dann haben wir eben die Überlappung zwischen so einer Laktoseintoleranz und einem Reizdarmsyndrom. Und am Ende ist es natürlich so, dass wir immer mehrgleisig fahren, gucken, gibt es die Intoleranzen oder nicht. Aber häufig haben wir eben auch die klassischen Unverträglichkeiten, die man dann auch unabhängig von den Kohlenhydraten herausarbeiten muss mit einem Ernährungstagebuch. Es gibt durchaus systematische Trigger bei der Nahrungsaufnahme, aber meistens ist es sehr undefiniert und hängt mit einem gut oder nicht gut eingestellten Reizdarmsyndrom zusammen.
Das war sie, unsere heutige Ausgabe der Verdauungscouch Spezial. Wir hoffen, diese Folge konnte nicht nur Antworten liefern, sondern auch Klarheit schaffen, Zusammenhänge greifbarer machen und sogar ein Stück Sicherheit für das eigene Leben geben. Ein großes Dankeschön auch an diejenigen, die uns die Fragen gesendet haben und die Menschen im Hintergrund, die den Podcast erst so richtig möglich machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, Kontaktmöglichkeiten findet ihr im Internetangebot zum Podcast, denn genau aus diesen Fragen, da entstehen dann die nächsten großartigen Podcast-Folgen vom Verdauungscouch-Spezial. Für heute bedanken wir uns für euer Interesse und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis zur nächsten Folge, bleibt informiert, aktiv und gesund.